herzlich willkommen zu Inside Yourself, deinem Podcast über die Welt in dir. Ich freue mich heute, ein Interview mit dir teilen zu dürfen, das ich mit Kilian Reck aufgenommen habe. Und gemeinsam sprechen wir über Kilians Kindheitswunsch, die Welt zu verändern, über Speisen von königlichem Porzellan in Kopenhagen, soziale Projekte und Innovation, über Umwege und die Konzernwelt hinter sich zu lassen, um in der Ferne einen Neuanfang zu wagen. Wie aus geplanten 3 Monaten Reisen schließlich 8 Monate wurden. Wir sprechen zudem über Gehmeditation, was in einem Tantra-Workshop passiert, Kilians Yogalehrerausbildung in Indien und wie es sich anfühlt, in den Kontakt mit den eigenen tiefsten Emotionen zu kommen. Außerdem teilt Kilian mit uns seine Gedanken darüber, wie wir unsere Gefühle und den physischen Körper miteinander in Einklang bringen können. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören und ohne weitere Umschweife starten wir nun direkt rein. Ich freue mich ganz, ganz doll, heute einen ganz tollen Interviewgast bei mir im Podcast begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Kilian Reck.
Hi.
Schön, dass du heute da bist.
Ja, danke.
Kilian, wir kennen uns erst seit kurzem, aber mich hat direkt fasziniert, was für eine Ruhe und Ausgeglichenheit du hast und auch welchen Humor. Und ja, auch deine Sicht auf den Alltag und auch so manche Dinge fand ich direkt sehr interessant, denn wir haben uns unterhalten über das Thema sich mal eine Auszeit nehmen, über das Thema Reisen, einmal den Reset-Knopf drücken und ja, mal ganz still werden und in sich selbst reinzuhören. Dein Weg im letzten Jahr, deine Erlebnisse, Erfahrungen und Erkenntnisse, finde ich, sind so eindrucksvoll und inspirierend und helfen, den Blick auf den Alltag einmal etwas zu verändern. Und nicht nur deswegen bin ich froh, dass du heute da bist und ein bisschen Zeit mit mir und mit den Zuhörern verbringst, ja, um ein paar Einblicke mit uns zu teilen. Nochmal herzlich willkommen und danke, dass du dir Zeit nimmst.
Ja, danke, dass du mich eingeladen hast.
Sehr, sehr cool. Magst du dich vielleicht nochmal vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Wie würden dich deine besten Freunde beschreiben?
Gerne. Ich bin Kilian. Ich, ja, wie würden mich meine Freunde beschreiben? Wahrscheinlich lache ich viel und bin eigentlich immer so der Clown in der Runde manchmal. Oder bin ich oft gewesen. Und bin aber auch ziemlich sensibel, würde ich sagen, und schon immer gewesen, ja. Und jetzt bin ich gerade dabei, mich selbstständig zu machen, und das ist eine ganz neue Challenge für mich. Und habe jetzt so über das letzte Jahr einfach extrem viel gelernt über mich selbst und über das Leben und ja, alle möglichen Dinge. Und deswegen bin ich jetzt froh, hier zu sein, um mal die Plattform zu haben, da ein bisschen drüber zu reden.
Cool. Ja, danke, danke, dass du das auch teilen magst. Denn ich glaube wirklich, dass das also ganz, ganz spannende Themen werden, auf die wir heute so kommen. Mhm. Bevor wir gleich reinstarten und in das Thema eintauchen, würde ich gerne noch eine Frage stellen oder etwas von dir wissen. Mhm. Was wolltest du werden, als du klein warst?
Ich wollte eigentlich, und das hört sich vielleicht lustig an, aber ich wollte eigentlich schon immer irgendwie die Welt verändern in irgendeiner Art und Weise. Das war noch nicht wirklich klar, wie ich das machen würde, aber das war schon immer, seit ich, also da war ich nicht mehr ganz so klein, da war ich vielleicht 15 oder so, als ich so angefangen habe, irgendwie so die Weltkultur zu erkunden mit Philosophiebüchern und so weiter, hatte ich immer diesen Wunsch, irgendwie mal Einfluss zu nehmen auf, ja, auf die Welt.
Schön. Also ein großes Vorhaben.
Ja, das stimmt.
Nicht schlecht. Mhm.
Spannend. Also ich hatte nie so ein klassisches, ich will Feuerwehrmann werden oder so.
Kein Bild. Nee. Aber hattest du ein Bild im Kopf, wie das ausschaut, was du verändern möchtest? Also was... Woher kam dieser Gedanke? Also was war es, was du vielleicht gesehen hast in deinem Umfeld, was dir nicht gefallen hat, wo du gesagt hast, das braucht Veränderung oder Optimierung oder da kann man doch noch so viel anders gestalten?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich war eigentlich immer fasziniert davon, oder was mir aufgefallen ist, war, dass alles irgendwie von Geld bestimmt ist. So die meiste... Das meiste, was um uns herum passiert, egal ob es jetzt Politik ist, alles ist irgendwie im Zusammenhang mit Geld und, sag ich mal, Wirtschaft. Und das fand ich irgendwie ein bisschen traurig wahrscheinlich. Und das hat mich so ein bisschen inspiriert, warum eigentlich alles vom Geld abhängt. Das hat mich dazu geführt, dass ich Wirtschaft studiert habe. Aber ja, ich fand das, ja,
weiß auch nicht. Also bist du erstmal in eine andere Richtung gegangen, bist du in die Wirtschaft gegangen, weil du es verstehen wolltest?
Mhm. Also ja, genau.
Eben aber mit der Frage im Hinterkopf, muss das denn so sein oder... Also ja. Wie weit hast du da schon gedacht
zu der? Also ich war da schon, sag ich mal, so, dass ich habe halt gesehen, was das jetzt, ja, keine Ahnung, der Kapitalismus ist natürlich ein sehr, also naja, kann man jetzt grundsätzlich diskutieren, aber ich finde, den Kapitalismus hat uns sehr, sehr viel Wohlstand gebracht und hat sehr viel Gutes getan für die Welt. Kann man jetzt schlecht bestreiten, das ist einfach so, aber es laufen halt auch viele Sachen in sozialen Bereichen dadurch schlecht und deswegen haben wir eigentlich die Politik, die das ein bisschen ausgleichen soll, aber ja, meine Motivation war es tatsächlich, in die Wirtschaft zu gehen oder zumindest das zu studieren, um zu verstehen, wie diese Mechanismen funktionieren in der Wirtschaft, wo eigentlich sozusagen die Macht liegt und um dann auch die Möglichkeit zu haben, da Einfluss drauf zu nehmen. Mhm. Das war zumindest meine Inspiration damals.
Spannend. Das heißt, also du hast ganz klassisch BWL studiert. Mhm. Und was war dann danach? Hast du direkt angefangen zu arbeiten oder hast du noch einen Master hinterher geschoben? Wie war so dein Weg?
Genau, ich habe BWL ganz normal im Bachelor gemacht in Münster und bin dann nochmal nach Kopenhagen gegangen für einen Master im Bereich Innovation und Unternehmertum. Und das war dann sozusagen die Brücke zum, okay, wie kann ich jetzt das, was ich da gelernt habe, eigentlich anwenden und wirklich einen Einfluss haben auf die Welt. Genau. Also im Nachhinein ist es fraglich, ob der beste Weg ist, es zu studieren. Ich glaube, ich habe gelernt, das Beste ist einfach, es zu machen. Muss man nicht unbedingt ein Studium für haben. Genau, aber es war trotzdem sehr, eine sehr gute Zeit und habe viel gelernt.
Kopenhagen ist auch eine schöne Stadt, oder? Und auch so von der Mentalität der Menschen sich ja doch ein bisschen anders zu Deutschland, oder wie würdest du das sehen?
Ja, es ist eine super schöne Stadt, also wirklich, und auch, also die Mentalität, ich habe vorher kurz im Auslandssemester war ich noch in Norwegen, und da im Vergleich zu Norwegen sind die Dänen extrem offen und lebensfroh, man sagt auch, es sind die Italiener von Skandinavien. und das kann ich eigentlich nur bestätigen, also auch die Sprache finde ich mega offen und lebensfroh. Nichtsdestotrotz ist das Wetter halt einfach ein bisschen, sag ich mal, rauer und deswegen verbringt man halt auch viel Zeit drinnen und es kann ein bisschen schwierig sein, dann Kontakt zu knüpfen mit den Dänen selbst, weil die dann eher so in ihren Klicken bleiben. Okay. Aber ja, ich habe Dänemark als ein wunderschönes Land kennengelernt.
Und hast du Dänisch auch ein bisschen gelernt, also die Sprache im Studium, oder bist du da mit Englisch soweit durch?
Nee, ich habe tatsächlich auch Dänisch gelernt. Ich hatte auch eine dänische Freundin, muss ich dazu sagen. Was dann die Motivation noch ein bisschen der Motivation geholfen hat. Und hatte auch einen Job, wo ich auf Dänisch gesprochen habe. Deswegen habe ich es auch gelernt. Ja.
Cool. Was hast du gejobbt? Was hast du gemacht?
Ich habe ausgeholfen in so einem Projekt, was das Ziel hatte für Frauen, die eingewandert sind nach Dänemark. Aus verschiedensten Ländern, die aber keinerlei Ausbildung hatten und deswegen arbeitslos waren, die hatten, da hatten wir das Ziel, dass wir ihnen eben, die waren extrem gut im Kochen, also die waren einfach unglaublich gut, ihre Gerichte aus ihren Heimatländern, aus Äthiopien, aus Afghanistan, ist ja eine unglaublich reiche Küche, die da haben, und die sind unglaublich gut im Kochen dieser Gerichte. Und deswegen war das Ziel, ein Catering-Unternehmen zu machen, was dann eben den Frauen ermöglicht, da einfach ganz normal in der Küche ihre Gerichte zuzubereiten und das eben dann ein bisschen die kulturelle Küche der Dänen zu bereichern, genau. Weil die ist auch ein bisschen, sag ich mal, so wie die Deutsche auch, eher simpel.
Mhm. Und wo wurde das Essen dann also ausgegeben, oder war das dann wie so eine Art Restaurant, wo du dann zum Mittagessen hingehen konntest und dann kulinarische Einflüsse aus aller Welt genießen konntest, oder?
Nee, es war so, dass wir halt eine Küche hatten und da war halt auch ein Koch, der die Frauen dann angeleitet hat und der die auch unterrichtet hat. Die haben dann auch ein Zertifikat bekommen danach. Das heißt, die konnten auch in anderen Küchen theoretisch danach arbeiten. Und dann haben wir bei Events das Essen ausgebracht. Also wir hatten zum Beispiel als Kopenhagen war irgendwie die grüne Hauptstadt von Europa. Es gibt irgendwie jedes Jahr so eine grüne Hauptstadt. Und dann gab es ein riesen Dinner im Rathaus mit 700 Gästen oder so. Und dann haben wir da ein, ich glaube, 6-Gänge-Menü oder so gemacht. Das war schon auch cool, einfach in diesem Rathaus und in der Küche zu sein. Die haben zum Beispiel einen riesigen Schrank mit königlichem dänischen Porzellan. Also da gehst du einfach rein und es ist 50 Meter lang Porzellan an den Wänden. Und dann nimmst du so einen Schiebwagen und packst da alles Porzellan, was du da brauchst. Das war schon eine coole Erfahrung.
Ja. Nicht schlecht. Cool. Sehr, sehr cool. Ja, wie sind wir da gerade hingekommen? Wegen deinem Studium und deinem Werdegang. Und dass du eigentlich die Wirtschaft etwas hinterfragst oder hinterfragt hast schon immer. Mhm. Gut, mit Innovation klingt ja jetzt aber auch, dass du in eine Richtung gegangen bist, wo du gesagt hast, okay, was gibt's denn, wie könnte es anders ausschauen? Was gibt es da für neue Möglichkeiten und Trends? Also hast du dich ja schon in die Richtung dann weiterentwickelt.
Genau, auch sagen? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe halt, als ich angefangen habe mit BWL, war ich so komplett offen und wusste gar nicht genau, was ich damit machen soll. Aber ich habe dann halt mit der Zeit so Sachen wie ein soziales Unternehmertum kennengelernt, was eben das Ziel hat, in den Strukturen der normalen Wirtschaft quasi dann ein Unternehmen zu machen, was eben einen sozialen, positiven Einfluss hat. Nochmal zusätzlich zu dem einfachen Profit, wo man sagen kann, okay, man zahlt trotzdem Leuten auch Gehalt. Das hat ja einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft. Aber das Modell habe ich dann kennengelernt und hat mich auch ziemlich inspiriert. Genau, und Innovation war für mich immer irgendwie spannend, weil das dieses Kreative, also ich war auch schon immer irgendwie kreativ, aber Innovation ist so das, wo ich sage, okay, da hat man irgendwie eine neue Idee und die hat dann einen Einfluss auf die Welt. Das fand ich irgendwie immer total fasziniert, cool, dass das geht.
Und als du dann wiedergekommen bist, hast du dann auch in dem Bereich angefangen zu arbeiten oder was hast du dann, ja, wo hast du dann gestartet so in deinem Jobleben?
Ja, ich habe nach dem Studium erstmal gedacht, okay, also ich hatte keine konkrete Idee, was ich jetzt für ein Unternehmen, also ich hatte zwar immer diesen Wunsch, irgendwie ein konkretes eigenes Unternehmen zu starten, aber ich hatte keine wirkliche Idee. Und dann war es auch so ein bisschen Vernunft und von der Familie, die waren dann auch eher so, ja, mach doch erstmal einen normalen Job, schau erstmal, wie das so ist und probier das doch mal aus. Und so bin ich dann auch in München gelandet tatsächlich für meinen Job und habe bei Telefonica oder O2 dann Mobilfunktarife gemacht, also Produktmanagement war das. Also es war im Endeffekt auch Innovation, also es ging um neue Produkte, sich zu überlegen und die dann an den Markt zu bringen. Und was ich da halt faszinierend fand, war diese Menge an Menschen, die man dann erreichen kann mit so einem Produkt. Also diese Millionen von Kunden, die O2 ja hat. O2 ist nicht immer unbedingt positiv in den Medien, aber allein das fand ich schon sehr inspirierend. Genau, so bin ich dann in einem großen Unternehmen gelandet erstmal. Und also, das habe ich dann.
Klingt ja so, also dann warst du so mittendrin.
Genau,
so,
richtig.
Wie ging es dir da? Wie hast du das ganze Umfeld wahrgenommen? Also es sind ja verschiedene Aspekte, die man sich jetzt angucken kann. Ne? Einmal so generell so, ja, das Umfeld, die Menschen, die da arbeiten, deine Aufgabe als solche, den Kontakt zum Endkunden, solltest du das überhaupt irgendwie mitbekommen haben? Wie war deine Erfahrung in dem Konzern in der Zeit?
Ja, es war schon einfach spannend, weil ich finde, oft haben so Konzerne, wenn man die von außen sieht, es ist halt meistens so eine Marke, die man da im Kopf hat. Und es wirkt erstmal wie einfach so ein großes Unternehmen, was irgendwie unpersönlich ist, was einfach so mega effizient ist und funktioniert. Und ich finde, sobald man halt mal wirklich sozusagen in der Zentrale sitzt, dann sieht man, okay, es sind alles Menschen, die hier arbeiten, was schon mal ein großes Learning ist. Und dann sieht man, dass die eben auch Fehler machen und dass dieses Unternehmen in keinster Weise, sag ich mal, perfekt ist. Also da passieren halt ganz normal Fehler, wie in jedem Alltag auch. Und das war schon mal erstmal sehr interessant zu sehen, dass Konzerne sind auch nicht perfekt.
Also es laufen sicherlich auch viele Dinge gut. Also
ja, absolut.
Nicht alles so schlecht, sondern kein Blaming.
Auch. Nee, ich meine, das ist ja auch komplett faszinierend zu sehen, dass dann, keine Ahnung, 8.000 oder 10.000 Menschen zusammen einem Ziel sozusagen hinterherlaufen. Und natürlich läuft da extrem viel auch gut. Also das muss man erstmal hinkriegen, so viele Menschen zu organisieren, dass sie wirklich produktiv tätig sein sind. Genau, absolut.
Ja.
Genau, aber ich glaube, ich hatte damals so ein bisschen die negative Brille auf, muss ich schon zugeben, weil ich eben eigentlich nicht, ich war immer so ein bisschen, Konzern, wie ich ja gesagt habe, will ich eigentlich nicht hin. Deswegen habe ich, glaube ich, alles auch so ein bisschen negativ gesehen, muss ich zugeben. Genau.
Also warst du dem nicht so offen, von vornherein gar nicht so aufgeschlossen
wahrscheinlich
eingestellt?
Nicht. Okay. Also ich habe es schon probiert, klar, ich meine, ich war 2 Jahre da. Ja, und was ich halt gesehen habe für mich war einfach, also ich mag diesen Innovationsprozess, mir was Neues zu überlegen. Und das war auch möglich, aber halt nur in einem kleinen Rahmen. Also ich habe das immer so verglichen, wenn man ein Bild malt, auf einer leeren Leinwand sozusagen, war das im Konzern immer so, als wäre das Bild quasi schon fertig, da ist nur so ein kleines Quadrat in der Ecke oben rechts, was noch frei ist sozusagen, und das konnte man dann quasi so malen, dass es noch in das Restbild sozusagen reinpasst. Mhm. So viel Spielraum hatte man halt ungefähr.
Okay.
Und das hat mich dann einfach langfristig nicht wirklich befriedigt. Ja.
Okay, also hast du es auch so empfunden, dass es so wahrgenommen, dass deine Vorstellung sich auch in der Realität so gezeigt hat? Für dich jetzt, also
du meinst, dass ja ich nicht
ein rein subjektives Empfinden?
Ja, also ich hatte schon viele Freiräume, auf jeden Fall, aber ich hatte dann am Ende nicht das Gefühl, dass es genug war für mich.
Okay.
Ja.
Genau. Okay. Ja, und dann, du sagst, du warst dann 2 Jahre da, und ich weiß aus unserem Gespräch davor auch ja ein bisschen, was so, und hab's ja auch im Intro kurz angerissen, dass du im letzten Jahr vor allem eine Reise unternommen hast, also im wahrsten Sinne, du bist gereist.
Ja.
Hol uns doch einmal ab, lass uns einmal zurückgehen in der Zeit. Wir sind wieder im Oktober, glaube ich, war es, 2018. Wo bist du da? Was machst du? Wie geht's dir? Welche Gedanken hast du? Hol uns einmal rein in die Situation.
Genau, ich war eben schon jetzt 2 Jahre in dem Unternehmen und bin immer unzufriedener dort geworden, weil ich halt frustriert war einerseits von meinen eigenen Spielräumen, wie ich jetzt gerade schon angesprochen habe. Ich war dann auch nicht ganz zufrieden, also ich habe wahrscheinlich dann auch viel projiziert, aber ich war dann nicht zufrieden mit den Menschen, die da schon gearbeitet haben. Und man muss auch fairerweise sagen, ich war auch überhaupt nicht bereit, mit dem Stress umzugehen, den ich da erlebt habe. Also du hast halt natürlich dann irgendwelche Deadlines und dann hast du irgendwelche Chefs und die haben auch wieder Chefs und das ist dann alles extrem wichtig und extrem die Welt geht unter, wenn wir jetzt nicht das machen und das machen und ich war halt überhaupt nicht wirklich vorbereitet davon, mich zu distanzieren, sondern habe das tatsächlich ziemlich ernst genommen, diese ganzen Sachen, die da passieren, und deswegen war ich, glaube ich, einfach ziemlich gestresst tatsächlich und hatte keinen Weg, damit umzugehen, und habe das eher immer so in mich reingenommen, indem ich halt ziemlich verspannt war einfach.
Also Sport gemacht parallel.
Also ich bin schon immer ziemlich sportlich gewesen, ja, und ich habe auch war vorwiegend laufen und habe dann aber durch diese Verspannung quasi Yoga auch entdeckt für mich. Ja, aber ich war einfach unzufrieden. Ja. Also man hat es wirklich gemerkt, meine Stimmung war schlecht, schlechter als sonst, und ich hatte morgens einfach keine Lust mehr, da auf die Arbeit zu gehen. Und das ist, glaube ich, ein schlechtes Zeichen.
Ja, voll. Und war das schon, also hat sich das relativ schnell gezeigt oder war das so ein Prozess, der dann irgendwie am Anfang hast du gedacht, so okay, geht noch, und dann wurde es mit der Zeit immer schlimmer? War das so bei dir oder war es eigentlich schon von Anfang an?
Also ich habe mich von Anfang an so ein bisschen unwohl gefühlt, einfach in diesem Umfeld, in dem Unternehmen. Aber es ist sicherlich mehr geworden, desto mehr Verantwortung man auch hatte. Also desto mehr Verantwortung du hattest, desto mehr war natürlich auch der Druck dann. Beziehungsweise den man sich selber macht. Also den Druck, den ich mir selbst gemacht habe.
Hast du dann an einem bestimmten Punkt, also was ist passiert, was ist vorgefallen, was dich dann dazu bewogen hat, zu sagen, nee, ich gehe jetzt,
ja,
ich kündige?
Im Endeffekt war es tatsächlich, also es war so, dass ich von Anfang an gesagt habe, also sozusagen nach der ersten 2 Wochen weißt du, okay, eigentlich bin ich hier falsch.
Das ist recht schnell.
Ja. Aber das war halt dann so, dann redet man sich halt ein so, okay, warte mal, jetzt war ich hier 2 Wochen, jetzt muss ich erstmal alles kennenlernen und so. Natürlich ist das alles neu und das ist ja auch alles logisch und rational, dann so zu denken. Und dann hatte ich erstmal nur einen befristeten Vertrag und dann weißt du, okay, krieg erstmal eine Festanstellung und dann ist es wahrscheinlich auch ganz anders und so. Und so hat man sich halt immer weiter sozusagen das gut geredet, was da passiert. Und hat sozusagen die eigenen Signale vom Körper so ignoriert. Genau, dann hatte ich dann war es wieder irgendein großes Projekt, was gerade da war. Und dann war ich so, okay, jetzt kann ich auch nicht kündigen. Das ist auch ganz spannend eigentlich. Und so wägt man halt immer so ein bisschen ab, so okay, und dann, okay, und was mache ich dann stattdessen? Habe ich irgendwie was Besseres oder nicht? Und so hat sich das halt, das war wie so ein schleichender Prozess, der halt über 2 Jahre ging. Und dann war es halt sozusagen dieser Punkt, wo ein großes Projekt fertig war. Und ich auch gemerkt habe, okay, das ist einfach nicht. Und dann war ich wirklich so, okay, ich muss einfach kündigen. Auch wenn ich noch nicht genau weiß, was ich danach mache, aber ich musste da erstmal raus, um einfach wieder atmen zu können.
Okay. Mhm. Es ist, weil du gesagt hast, also du hast das am Anfang nicht so wahrgenommen. Also du hast ja nach 2 Wochen schon gefühlt, dass das nicht so dein Ding ist. Hast es aber ein bisschen ignoriert oder dir rational versucht zu erklären. Hast du dann aber auch irgendwie körperlich gemerkt, dass dir das nicht mehr gut tut? Du hast gesagt, du warst sehr verspannt. Mhm. Also, und das ist dann auch nicht besser geworden mit der Zeit. Im Gegenteil wahrscheinlich, oder?
Ja, wie? Nicht wirklich. Also ich habe dann, ja, keine Ahnung, was man halt so macht. Physiotherapie und so.
Krass, also so tatsächlich.
Also das war jetzt minimal, ehrlich gesagt, was ich da gemacht habe. Oder Osteopathie, aber auch nicht so intensiv, dass ich da wirklich regelmäßig hingegangen bin. Ich habe es eher einfach ignoriert.
Und dann war aber irgendwann der Moment, wo du die Kündigung abgegeben hast. Wie hat sich das so angefühlt?
Das war ein gutes Gefühl. Okay. Es war halt wirklich, als wäre so ein Gewicht erstmal von den Schultern gewesen. Auch wenn ich noch nicht wusste, was ich mache, ich hatte immer irgendwie so ein Grundvertrauen, dass ich schon irgendwie einen Weg finde. Also das bin ich auch echt glücklich darüber, dass ich das habe, dieses Grundvertrauen. Aber mein erster Impuls war halt so, ich glaube, es ist ziemlich natürlich, dass man erstmal irgendwie raus muss, irgendwie erstmal den Kopf frei kriegen, irgendwie sowas, ja, dass man wirklich mal wieder atmen kann und die Welt ein bisschen klarer sehen kann.
Mhm. Also im Sinne von Urlaub machen oder?
Ja, genau, also damals, ich hatte ja überhaupt keine, sag ich mal, ja, das ist so das Erste, was einem einfällt irgendwie, ne? Erstmal, okay, erstmal woanders hin, erstmal, sonst hat man erstmal am Strand oder so und genau, und deswegen...
Es war ja auch Oktober, das heißt, die kalte Jahreszeit kam. Ja,
stimmt, und deswegen habe ich dann gesagt, mein Plan war, ich gehe einfach mal einen Monat nach Thailand, da gab es so einen Yoga-Retreat, wo ich einfach einen Monat lang nur Yoga mache. Und dann war mein Plan so, okay, und dann ist mein Rücken ist dann irgendwie besser und dann sehe ich, dann geht es mir schon wieder gut und dann reise ich noch ein bisschen in Südostasien rum. Das war so mein Plan. Also 3 Monate habe ich mir echt Zeit gegeben, um mal wieder klar zu sehen. Genau. Mhm.
So, aber es ist nicht bei diesem Monat geblieben, oder?
Ja, nee, genau, richtig.
Aber wie fing es an? Also du bist jetzt erstmal da, du bist in Thailand, hast alles hinter dir gelassen, bist alleine gereist oder bist du mit jemandem gereist?
Ich bin ganz alleine
los. Ganz alleine los.
Ja. Ja, ich muss sagen, ich bin schon immer irgendwie gerne auch allein gewesen, muss ich sagen. Also ich genieße schon die Gesellschaft von Leuten, aber ich habe einfach, also diese Reise wollte ich nicht mit anderen Leuten machen, die wollte ich echt für mich machen.
Ja. Okay. Und wie hat es angefangen? Also bist du in diesem, war das denn so ein Yoga-Center oder ein Hotel, wo das angeboten wurde?
Genau, das war einfach so, die nannten das Healing Center, das ist vielleicht ein bisschen, sag ich mal, hochgegriffen, aber es war vorwiegend halt Yoga, das heißt, du hast halt einen durchgetakteten Tag an Yoga. Du konntest auch da übernachten, ich habe jetzt separat das war halt auf Koh Phangan in Thailand. Habe da separat in meiner eigenen Hütte da gewohnt einfach und bin halt jeden Tag da hingefahren, habe morgens dann Yoga gemacht und habe dann, die hatten auch so Meditationen, die angeboten haben, schön veganes Essen, das war so, das hat einfach gut getan, mal wieder, ich meine, bist eh dann auf Thailand und das ist ja schon erstmal geil, wenn man dann rauskommt und das erstmal sieht, ist es schon mal so, okay krass, was habe ich eigentlich die letzten 2 Jahre gemacht, wieso? Ja. Keine Ahnung. Das war schon erstmal Augen öffnen zu sehen, okay, das Leben ist eigentlich geht es um was anderes im Leben, als nur zu arbeiten.
Okay. Krass. Und du bist, also hast du vorher meditiert, weil du gesagt hast, Meditationen wurden da auch angeboten. Hast du das schon mal ausprobiert vorher oder war das für dich neu?
Nee, ich habe das schon ausprobiert, muss ich sagen. Und es ist ganz lustig, weil ich hatte sogar dann so eine weiß nicht, war das noch, ich glaube, das war noch während meinem Job, hatte ich so die Idee, auch so ein Meditationscenter zu eröffnen in München tatsächlich. Das war eine Startup-Idee, sag ich mal. Aber ich hatte Meditation wirklich nur ab und zu gemacht, vielleicht über Headspace oder sowas. Und habe nie wirklich verstanden, habe eigentlich nicht wirklich verstanden, worum es geht. Ja.
Okay.
Ja, und dann war ich eben in diesem Retreat und die hatten halt zwei verschiedene Arten von Meditation. Einmal eine ganz normale normal in Anführungszeichen, wo man halt versucht, an nichts zu denken sozusagen. Und dann, es waren eigentlich drei verschiedene Arten. So. Einmal, wo man an nichts denkt, und dann war noch eine andere Meditation, wo man eben bewusst die Gefühle wahrnimmt im Körper. Das war eher so auf einer Gefühlsebene. Und dann das Dritte, was eigentlich so dieses große Ding für mich war, war eben so ein Programm, was die angeboten haben, zusammen mit einem lokalen Mönch, der da auch in Kopangan wohnt. War so eine Walking-Meditation, nannte sich das. Und das ist eben eine klassische Vipassana, also eben nicht klassisch, aber es ist eine Vipassana-Meditation, wo man versucht, die Gedanken zu beobachten, so neutral wie es geht, aber nicht unbedingt darauf einzugreifen. Mhm. Und er hat da eben so ein Programm entwickelt, wo man, und zwar hat er sich gesagt, okay, also diese klassische, es gibt ja so ganz klassische Vipassana Silent Retreats, wo man nichts sagt und dann 10 Tage lang auf dem Boden sitzt, einfach nur.
Das habe ich ja gemacht. Jetzt mache ich irgendwann mal eine separate Folge.
Also habe ich selber auch nicht gemacht und da habe ich auch echt Respekt vor, weil das ist schon krass, vor allem wenn man noch nie Meditation gemacht hat vorher, ist das glaube ich schon echt eine krasse Erfahrung, sage ich jetzt mal.
Ja.
Bei der Walking-Meditation hat er sich halt überlegt, okay, wir haben eigentlich, weil wir so dran gewöhnt sind, auf unser Handy zu gucken und ständig irgendwie Input zu haben, wir können eigentlich gar nicht still sitzen. Ja? Also das ist so schwierig für uns in der modernen Gesellschaft. Deswegen hat er sich gesagt, okay, ihr müsst euch nicht hinsetzen, sondern ihr lauft einfach. Und zwar auf so 15 Metern, das war in so einem Tempel in Thailand, lauft ihr einfach hin und her, immer die gleichen 15 Meter. Und die Idee ist tatsächlich, dass du hin und her läufst, weil du jedes Mal, wenn du dich umdrehst sozusagen, dich wieder ins Jetzt zurückholst. Es ist wie wenn du im Buch die Seite liest und dann merkt man ja manchmal, dass man so abgeschweift ist in Gedanken und gar nicht wirklich das gelesen hat, was da steht. Und dann merkt man es halt immer, wenn man die Seite umblättert. Mhm. Und dieses Umdrehen beim Laufen ist sozusagen dieses Seiteumdrehen, wo man so einen Anker hat und dann zurück in den Moment kommen sozusagen und dann soll man eben den Körper wahrnehmen und einfach weiterlaufen und dann die Gedanken beobachten. Also das ist eigentlich das Ziel, dass du auch wirklich einfach nur deine Gedanken wirklich klar siehst, so klar wie möglich und du trainierst sozusagen dieses Aufwachen, weil wir oft halt abschweifen in unseren Gedanken, ohne dass wir es merken. Und du trainierst quasi diesen Muskel, dass du dir bewusst bist, was eigentlich gerade in deinem Kopf wirklich passiert. Und das machst du halt 4 Tage lang für je 4 Stunden, dass du einfach hin und her läufst. Und ja, also es hört sich relativ simpel an, aber es ist schon ziemlich intensiv, die Erfahrung, die du da machst, weil halt wirklich in deinem Kopf. Und du merkst, du verstehst halt auch, wir haben dann immer so Anleitungen bekommen vom Mönch, wie unser Kopf oder unser Geist sozusagen funktioniert. Und du merkst einfach, wie er eben funktioniert. Du siehst irgendwas und schon hast du einen Gedanken über irgendwas, was aus deiner Vergangenheit war. Oder du, wenn du keinen Input von außen bekommst, dann kommen also wirklich einfach ganz alte Sachen von, was weiß ich, wo du nie drüber nachgedacht hast vielleicht. Wenn du wirklich mal dem Raum gibst, ja. Weil oft sind wir halt so abgelenkt in unserem Alltag, dass wir gar nicht wirklich diese Gedanken erlauben und zulassen. Aber wenn du wirklich mal alles einfach kommen lässt, was kommt, dann kommen halt so ganz alte Sachen, die noch nicht wirklich aufgearbeitet sind meistens.
Wie war das bei dir? War das am Anfang schon, also Tag 1, die ersten 15, 30, 45 Meter, bist du relativ schnell in diesen Prozess gekommen, dass da Gedanken kamen, die jetzt nichts mit der Gegenwart zu tun haben, sondern die halt wirklich so in der Vergangenheit liegen? Oder ja, wie war das? Also ich kann mir auch vorstellen, wie du das mit dem Buch beschrieben hast, eigentlich ein total schönes Bild oder ein guter Vergleich. Ne? Wie oft erwischt man sich dabei, wenn man liest ein Buch und man hat tatsächlich die Seite nicht mehr im Kopf und fängt wieder neu an zu lesen. Ging dir das dann auch nach den 15 Metern so, dass du gedacht hast, oh, okay, ich weiß gerade gar nicht, wo ich mit meinem Kopf war? Oder war das schon, dass es dir bewusst war, an was du gedacht hast?
Ich habe mich da oft ganz oft erwischt. Ja, für mich war das einfach so augenöffnend. Also allein sich zu distanzieren von den Gedanken. Also ich war so, ich war mir gar nicht bewusst, was in meinem Kopf passiert. So, ich war immer so, okay, es war immer so random, so, okay, ich muss jetzt das machen, dann mache ich das. Und dann, ich wusste gar nicht, dass das existiert, dass man abschweifen kann oder nicht abschweift. Ich dachte, das ist einfach normal, so wie es halt ist. Mhm. Aber ja, das ist mir da so klar geworden, dass du halt ständig abschweifst. In Gedanken, die du vielleicht gar nicht, also warum sollst du jetzt daran denken? Du kannst, also wir haben, oder ich habe keine Kontrolle gehabt über das, was ich, woran ich denke. Ja, und das war für mich extrem augenöffnend. Also das war so nach dem dritten Tag. Also,
okay, also das heißt, es ist so langsam der Prozess gewesen. Am Anfang hast du vielleicht auch gedacht, naja, jetzt laufe ich mal. Ich weiß nicht, also ich kann auch nur aus eigener Erfahrung oder ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt so eine Walking-Meditation mache, dass man sich vielleicht am Anfang fragt, gerade wenn man das noch nicht gemacht hat vorher, was mache ich hier eigentlich?
Ja, absolut.
Okay, jetzt laufe ich hier mal 4 Tage lang, mal gucken, was passiert. So. Und dann mit der Zeit lässt man sich vielleicht einfach mehr darauf ein, weil man hat sich ja entschieden, das zu machen. Mhm. Also was bleibt einem jetzt? Klar, man kann jederzeit gehen, aber irgendwie aus irgendeinem Grund hast du dich ja dazu angemeldet und wolltest die Erfahrung ja auch machen.
Ja, genau. Also für mich war es halt so, dass also ich hab halt von anderen Leuten gehört, die auch in diesem Retreat waren, die das gemacht haben, und die haben mir halt schon davon berichtet, wie stark die Erfahrung für sie war. Insofern war ich deswegen sehr motiviert. Aber es ist mega individuell bei jedem, wie es passiert. Aber natürlich, ich meine, du bist in Thailand und es ist geiles Wetter und da gibt es 1000 Strände und du läufst irgendwie auf dem Betonboden, du läufst barfuß auf dem Betonboden einfach hin und her. Dir tut alles weh, schon nach dem ersten Tag hast du halt komplett Muskelkater, weil du bist es halt nicht gewöhnt, so viel zu laufen. Mhm. Und dann, natürlich, dann dein Kopf ist so, okay, das ist doch völliger Bullshit, was mache ich hier? 1000 Gedanken, die dann kommen. Und das dauert so 1-2 Tage halt, wo diese Gedanken immer wieder kommen und immer wieder kommen, bis du irgendwie mal loslässt und sagst, okay, ich bin jetzt hier und du akzeptierst halt auch, dass du da bist und du konzentrierst dich einfach nur auf deine Sinne oder auf die Gedanken, die halt kommen, und dann kommst du eben in diesen Flow und dann verstehst du oder dann realisierst du quasi, okay, krass, in meinem Kopf bin ich immer eigentlich woanders. Also ich war es zumindest oft, dass ich was gemacht habe und dann denke ich schon ans Nächste, okay, was mache ich jetzt, Und bin halt so selten, dass ich einfach sage, okay, ich bin jetzt einfach hier und das ist alles. Und das war so, ja.
Das klingt so einfach, das ist halt leider nicht, gell? Dann nach diesen 4 Tagen Walking-Meditation, hat sich da schon was für dich verändert? Hattest du, Erkenntnis ist vielleicht jetzt sehr hochgestochen, aber hattest du so einen Aha-Moment, dass du dachtest, das sind vielleicht so die 2-3 Dinge, die ich sehr, sehr häufig denke?
Auf jeden Fall, also ich hatte ganz viele Realisierungen während dieser 4 Tage schon. Ich meine, ich habe das dann noch mal ein paar Mal wiederholt. Und das war eigentlich so der Anfangspunkt, würde ich sagen, von meiner ganzen Reise im Endeffekt, weil ich da halt das erste Mal die Gedanken wirklich gesehen habe. Und was hatte ich da für Realisierungen? Also ich hatte zum Beispiel, ganz interessant, weil wir davor drüber geredet haben, ich hatte immer diesen Wunsch, irgendwie ein Unternehmen zu starten und was zu verändern in der Welt. Und ich habe auch gemerkt, dass ich damals schon im Job unzufrieden war, weil ich das immer wollte. Ich hatte das immer so als Ideal, dass ich, okay, was ich hier mache, ist teilweise gar nichts, entspricht nicht meinen Idealen, was ich eigentlich machen will. Und das hat mich so unter Stress gesetzt, weil ich immer das Gefühl hatte, okay, ich bin nur glücklich, wenn ich diesen Traum von mir erfülle und dieses Ideal erfülle von einem Unternehmen, was irgendwie einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft hat, so gut wie möglich. Das hat mich unter so viel Druck gesetzt und unter so viel Stress. Und während dieser 4 Tage habe ich das realisiert, dass, okay, das ist komplett unabhängig davon, was ich mache, ob ich glücklich bin oder nicht. Das sind einfach 2 unterschiedliche Sachen. Also ich kann, wenn ich glücklich bin, dann kann ich mich frei entscheiden, was ich mache mit diesem Gefühl des Glücks oder was auch immer. Mhm. Und dann fließt es automatisch da rein, beziehungsweise dann ergibt sich automatisch, was ich mache. Aber ich habe nicht diese Abhängigkeit, okay, ich muss jetzt das machen und dann bin ich glücklich. Und das, ich meine, das hört sich immer so simpel an, wenn man die Sachen so sagt, aber das war einfach wirklich so eine tiefe Erkenntnis, genau. Und dann andere Sachen waren eben eher so familiäre Sachen, dass ich gemerkt habe, okay, wie ist eigentlich mein Verhältnis zu meinem Vater, zu meiner Mutter und wie spiegelt sich das in, also ich habe halt im Endeffekt die Theorie sagt, dass du deine Gedanken beobachtest einfach nur und dann merkst du eben diese Muster, die du hast in verschiedenen Situationen, und dann realisierst du oft schon alleine, nur weil du das siehst, dass du immer diese Gedanken hast, realisierst du schon, wo es eigentlich herkommt. Und so hatte ich das halt irgendwie, weiß nicht, ob ich es noch zusammenkriege. Ich habe halt gemerkt, dass ich einfach extrem oft sehr zurückhaltend bin in Situationen und sehr auf Harmonie bedacht bin und immer diese Akzeptanz will von Menschen. Und das konnte ich dann eben, war es relativ klar, dass es mit meiner Beziehung mit meinem Vater zusammenhängt zum Beispiel. Also sowas habe ich einfach nur innerhalb dieser 4 Tage, kommt das einem einfach in den Kopf. Während der Meditation habe ich tatsächlich auch beschlossen, dass, okay, krass, also das Yoga ist schön und gut und es hat mir auch echt gut getan und wir haben auch noch andere Sachen da gemacht, so Atemübungen und sowas. Mhm. Aber nachdem ich das verstanden habe, wie der Kopf funktioniert und wie viel da eigentlich, wie viel man darüber allein schon erkennen kann über sich, war mir einfach klar, dass ich da noch viel länger Zeit für brauche und dass ich noch nicht bereit bin, jetzt einfach wieder zurück in den Alltag zu gehen und zu versuchen, wieder zu funktionieren, sondern dass ich lieber nochmal mir Zeit nehme. Und ja, ich hatte einfach das Gefühl, okay, krass, da ist mal so ein ganzer Ozean an Sachen, die ich noch nicht über mich weiß. Und wie viele von meinen Entscheidungen und wie viel von meiner Rolle im Leben sind eigentlich wegen irgendwelchen alten Stories und nicht wegen dem, was ich eigentlich wirklich will. Also ich hatte da wirklich so eine Erkenntnis, okay, krass, da muss ich jetzt noch deutlich mehr Zeit investieren.
Okay.
Und glücklicherweise konnte ich das.
Und du hast, weil du gerade gesagt hast, du hast sehr, sehr viel gelernt, also ein Teil natürlich durch die Erfahrung selber, dass du selbst meditiert hast oder die Gehmeditation gemacht hast, dass du selbst Atemübungen gemacht hast und so weiter und Yoga. Aber gab es dann auch einen Lehrer, der euch das dann nochmal verbildlicht hat, verdeutlicht hat, was da eigentlich gerade in euch passiert? Also du hast es schon mal so ein bisschen angesprochen gerade.
Genau, das war dieser Mönch, also ein buddhistischer Mönch. Das ist ein buddhistischer
Mönch.
Ein buddhistischer Mönch. Und der, genau, der lebt, das ist ganz interessant, weil der ist da auf Koh Phangan geboren und da hat er auch lange Zeit ein Ressort geleitet, eine recht reiche Familie im Endeffekt. Und der hat dann aber entschieden, ich will jetzt eigentlich Mönch werden und hat quasi alles abgegeben und war dann zu dem Zeitpunkt 3 Jahre Mönch und ist einfach in diesem Tempel da und lebt da und unterrichtet eben, das ist komplett gratis, also da kann jeder hinkommen, das ist jeden Montag quasi, diese 4 Tage Gehmeditation startet jede Woche neu und da kamen einfach Leute von überall her und er hat einfach diese klassischen buddhistischen Lehren, uns mit auf den Weg gegeben, eben von der Impermanenz, also alles ist vergänglich quasi. Aber die du dann alle eben, also die kann dir natürlich einer sagen, so alles vergänglich, okay, ja, klar, weiß ich auch, so eine Art. Aber wenn du dann quasi da läufst und das realisierst selber an allem, was passiert, also sei es jetzt irgendein Schmerz, den du spürst am Fuß, der Kopf kann immer nur, oder der Geist fokussiert sich immer nur auf einen Punkt sozusagen. Und dann fokussierst du dich auf den Schmerz, dann spürst du den Schmerz. Und dann 2 Minuten später siehst du irgendeinen Vogel, der zwitschert und bist total glücklich und dann ist der wieder weg und dann fängt es an zu regnen und dann hörst du dieses Geräusch oder den Geruch oder ja, keine Ahnung, das ist einfach noch was ganz anderes, wenn man es dann wirklich so erlebt, diese ganzen Sachen.
Ja, es erinnert mich gerade, also ich war gestern auf dem Geburtstag von meinem Patenkind und der viele kleine Kinder, also ist 3 geworden und hatte Freunde eingeladen und auch deren kleine Geschwister, die dann so 1 oder 1,5 sind. Und es erinnert mich gerade daran, weil die ja auch ganz plötzlich anfangen zu weinen. Und man weiß nicht genau warum, weil irgendjemand ihn komisch angeguckt hat oder das Auto weggenommen hat. Aber 2 Minuten später wird auch wieder gelacht. Also es ist ja auch ein ganz schneller Shift von der Emotion. Und so wie, es hat mich nur gerade daran erinnert, weil du gesagt hast, und dann tut dir der Fuß weh. Und dann bist du aber abgelenkt, weil irgendein Geräusch kommt und du vergisst eigentlich, dass dir der Fuß gerade wehgetan hat. Und ja, ein paar Minuten später tut er auch nicht mehr weh.
Genau, also was die da unterschieden haben, ist sozusagen der Schmerz und dann das Leiden sozusagen. Und Leiden, der Schmerz ist sozusagen tatsächlich dieser Schmerz, den du spürst im Fuß, auch wenn du dich drauf fokussierst. Und Leiden ist dann, wenn du dich wirklich mit deinen Gedanken noch mal mehr drauf fokussierst und sozusagen noch eine Geschichte darüber erzählst. Ja. Okay, mir tut jetzt der Fuß weh, das ist so schrecklich. Und dadurch kreierst du sozusagen dein eigenes Leiden, weil du halt eigentlich die Kontrolle hast und dich auch auf was anderes fokussieren kannst. Und das mag jetzt in so einem Beispiel wie der Fuß tut weh, ist es relativ einfach, aber es gibt natürlich Menschen, die unter krassen Schmerzen, chronische Schmerzen, Und da ist natürlich schwierig, sowas einfach zu sagen. Aber ich meine, das ist der einzige Weg, den man hat, glaube ich, dass man versucht, eben diese Schmerzen als Schmerzen zu akzeptieren oder was sie halt sind und dann nicht mehr draus zu machen und sich sozusagen noch eine zusätzliche Geschichte darüber auszudenken.
Ja. Das ist spannend. Und wie ging es dann weiter? Also du hast auf jeden Fall dann für dich erkannt, ich möchte da länger bleiben. Es gibt noch so viel, du hast gesagt, da ist noch ein ganzer Ozean, von dem ich irgendwie noch nicht ansatzweise weiß, was da vielleicht sich noch verbirgt. Und es wäre halt nicht so gut für die Zukunft, nicht zu wissen, was da noch kommt.
Genau.
Einfach um dich dann auch auf dein Unternehmertum dann komplett einzustellen. Weil letztlich ist es ja auch so, das Business, gerade wenn du selber der Gründer bist, ist ja auch nur so gut, wie du als Mensch bist. Und ich möchte nicht sagen, funktionieren kannst, weil das ist irgendwie, klingt gerade auch schon wieder so mechanisch und so leblos.
Ja.
Aber ja, so stark wie du bist und so gut, wie du dich selber kennst und in diversen Situationen auch kennst, das ist halt ein sehr, sehr großes oder wahrscheinlich das Fundament von dem, was dann, worauf du aufbaust, worauf du deine Dienstleistung, den Mehrwert und alles andere sich dann daraus entwickelt.
Absolut, genau. Also das habe ich auch da erkannt, dass, sag ich mal, die ganzen Sachen, sei es jetzt, es gibt ja auch Kurse über Management, solche Sachen oder sei es jetzt HR oder was auch immer oder eigentlich alle diese Bereiche funktionieren dadurch, wenn man sich selber kennt und sozusagen selbst als Mensch so, sag ich mal, erwachsen ist oder so bewusst lebt, dass man weiß, wie man kommuniziert, dass man weiß, was man selber eigentlich spürt, dass man ehrlich ist und dass man so eine Integrität einfach hat, dann strahlt man die aus allen Leuten gegenüber, in allen Dingen, die man tut im Endeffekt. Mhm. Und genau, das habe ich auch realisiert.
Dass das noch nicht so ganz so war für dich.
Genau, richtig,
an dem Punkt.
Ja.
Okay. Ja, wie ging es dann weiter? Also du, das, die 4 Wochen Retreat, also das war auf jeden Fall dann zu Ende. Und bist du auf Koh Phangan geblieben?
Ja, genau, ich bin dann erstmal da geblieben. Und man konnte dann ab und zu noch so einzelne Kurse machen, bin ich ab und zu noch in dieses Retreat gegangen, habe dann noch die Walking-Meditation mehrfach wiederholt, also dann nochmal Wochen danach. Und zwischendurch kann man auch einfach mal da in den Tempel laufen und das ist wie so eine Dusche sozusagen, dann die Gedanken, die sich dann so aufstauen über die Zeit, kann man dann da wieder so ein bisschen loslassen. Weil wir halt immer wieder, und das ist genau, also das ist sozusagen die Kunst, dass dir Dinge passieren und oder das ist das Endziel, dass dir Dinge passieren und die einfach nur durch dich durchfließen. Also dass du dich nicht festhältst, dieses Non-Attachment quasi an irgendwas, was passiert. Was wir halt, oder was ich auch einfach mache automatisch. Also das kommt halt aus so einer Unsicherheit oder so einer Angst zu, ich glaube sogar zu sterben im Endeffekt, weil wir eben leben wollen und wir wollen die guten Sachen behalten und die schlechten Sachen nicht haben und deswegen ist unser Kopf und das ist danach ist unser Kopf ja auch designed, weil also aus der Evolution, wenn irgendeine Gefahr da ist, dann fokussierst du alle deine Gedanken darauf, dieser Gefahr zu entgehen und wenn du was Gutes hast, dann willst du das natürlich behalten. Aber so funktioniert das Leben halt meistens nicht, weil wir können die Umwelt nur begrenzt beeinflussen und insofern ist eben die größte Schwierigkeit, einfach die Sachen kommen und gehen zu lassen, so wie sie halt passieren.
Und wie du selber darauf reagierst. Also das ist dann letztlich der Hebel, den du hast vermutlich, ne?
Genau, richtig, ja. Genau. Und das ist sozusagen tägliche Praxis. Ja, und dann bin ich auf der Insel noch geblieben und habe dann noch einen ganz interessanten Kurs gemacht, so ein Workshop zum Thema Tantra.
Und Tantra-Sex, denkt man da als allererstes?
Genau, nee. Das war tatsächlich...
Der ungebildete Mensch, ich schließe mich da gerade ein. Was genau war das?
Aha. Es war tatsächlich das, was normalerweise unter, sag ich mal, Neo-Tantra läuft, was eigentlich Anfang, weiß nicht, wann genau das war, Anfang, jedenfalls in Amerika entstanden ist, vor gar nicht so langer Zeit, sagen wir 60, 70 Jahren, was tatsächlich auf also stark sexuell fokussiert ist. Was aber inspiriert ist, auch von dem klassischen Tantra, was eine ganz eigene Richtung im Yoga ist. Also da gibt es eben das Hatha und das Tantra. Und ist im Endeffekt auch ein Weg zur Erleuchtung, kann man sagen. Aber anders als eben andere Richtungen im Yoga, die sich von der Welt sozusagen verschließen und versuchen, die Sinne möglichst einzuschränken, indem man eben einfach nur still sitzt und die Augen schließt und dadurch versucht, zu höheren Erkenntnissen und Bewusstseinszuständen zu kommen, sagt eben Tantra, nein, wir wollen die Sinne bewusst, sehr bewusst wahrnehmen und eben nutzen, um uns in höhere Bewusstseinszustände zu bringen und sozusagen diese Energie, die dadurch entsteht, auch zu nutzen, um uns zu entwickeln. Das war dann auch so im Endeffekt das Ziel dieses Tantra-Workshops, dass du die Sinne, die du hast, erstmal bewusster wahrnimmst, also dass du eben deinen Körper bewusster wahrnimmst und auch Emotionen bewusst wahrnimmst und weißt, was ist jetzt, welche Emotionen und was fühle ich jetzt eigentlich und was fühle ich nicht und dann auch, wie du das ausdrückst. Genau, und so haben wir eben verschiedene Übungen gemacht. Das war, glaube ich, ein 3-Tages-Intensiv-Workshop, kann man sagen. So hat man halt verschiedene Übungen gemacht. Zum Beispiel hat eine Person dir gegenüber gestanden und du hast die näher an dich rangeholt oder weiter weggeschickt. Du hattest quasi die Macht mit deiner Hand, konntest du die immer weiter wegschicken und die haben einfach, sind dem gefolgt. Und du hast einfach gespürt, was passiert in deinem Körper, wenn sie weiter weggehen oder wenn sie näher rankommen. Und so hast du eben gelernt, deine Grenzen kennenzulernen, sozusagen, was ist dir eigentlich unangenehm, was magst du nicht und was magst du? Ja. Mhm. Was sind deine Bedürfnisse oder was sind deine Wünsche? Mhm. Und das war dann anfangs komplett unsexuell und wurde dann am Ende auch, sag ich mal, so. Also weil es eben, du bist dann mit anderen Menschen zusammen und dann umarmst du dich erstmal nur und schaust, okay, wie fühlt sich das eigentlich an, sich zu umarmen? Also ohne, dass da jetzt irgendwelche Storys drumherum sind, sondern dass man das einfach nur wirklich wahrnimmt, bewusst, zusammen mit jemand anders.
Müssen wir dann hier stoppen, weil das dann unfrei ist? Oder wie, nicht, dass es in Orgien endet?
Es gab so eine leichte Orgie am Ende, das kann man schon so sagen, ja. Also was heißt Orgie?
Das bin ich dann neugierig.
Ich kann es dir gerne sagen.
Sollten jetzt besser nicht zuhören.
Genau. Nee, es war so, dass man dann im Endeffekt, es waren dann eben so Gruppen von Frauen und Gruppen von Männern.
Mhm. Vielleicht ganz kurz, wie viele Menschen haben da generell teilgenommen?
Achso, ja, es waren, glaube ich, 15 Leute insgesamt.
15, mhm. Ja. Und 50-50 Männer und Frauen,
ja, genau.
Oder?
Mhm. Ja. Und genau, die Theorie sagt halt, das sind halt unterschiedliche Energien sozusagen zwischen Mann und Frau und versuchst eben diese Energie dann zusammen zu potenzieren, wenn das Wort ist. Naja, jedenfalls hattest du dann eine Gruppe Frauen, eine Gruppe Männer. Es war sozusagen dieser Abschlussabend, sage ich mal, wo dann jeder sozusagen bereit war, tatsächlich zu wissen, was sind eigentlich die eigenen Wünsche und was sind eigentlich die eigenen Grenzen. Also das ist, was extrem wichtig ist, gerade in diesem Rahmen, weil sonst eben das schiefgehen kann, wenn man nicht seine Grenzen klar kennt. Mhm. Naja, und dann war man eben in dieser Gruppe Männer eingeteilt, Gruppe Frauen. Und dann hat immer eine Gruppe der Männer hat quasi einen die Augen verbunden und hat sie rübergeführt zu der Gruppe Frauen und eine von den Frauen wurde rübergeführt zu den Männern mit verbundenen Augen. Und dann hat man sich da vorne hingesetzt und hat die Augenbinde abgenommen und dann saßen da quasi, ich glaube, es waren 4 Frauen vor einem, also jetzt in meinem Fall. Und man hat dann eben, wurde dann gefragt, seine Wünsche zu äußern, was man gerne will, was die Frauen mit einem machen. Mhm. Und das natürlich dann up to the women, oder es ist dann deren Sache, was sie tatsächlich machen wollen, aber man hat sozusagen die Wünsche geäußert, die man will. Genau, und dann hat man noch zusätzlich, hatte man noch so eine Affirmation, was man in seiner Zukunft will, das haben die Frauen einem dann ins Ohr geflüstert.
Was sie wollen oder was du willst?
Was du willst für deine Zukunft, sozusagen, so ein Bild von deiner Zukunft. Mhm. Genau. Und dann,
Aber hatten sie recht damit, was sie dann gesagt haben? Also, weil es war ja, sie sagen dir, was du dir für deine Zukunft wünschen solltest. Oder
nee, du sagst sozusagen deine Vision für dein zukünftiges Leben, sagst du ihnen, und die flüstern dir das sozusagen in deine Ohren, während sie sich so massieren oder was auch immer sie halt mit dir machen.
Ja, ich wollte nämlich noch fragen, was sind denn das für Sachen oder können wir darauf eingehen?
Es war alles erlaubt, außer jetzt Penis-Vagina-Penetration.
Aha.
Genau.
So.
Es wurde dann schon intensiv, aber deswegen muss man da wirklich. Aber das war jetzt eigentlich gar nicht so der Fokus.
Wie sind wir da jetzt drauf gekommen? Interessant. Aber die Erkenntnis dieses Tantra-Workshops, deine große Erkenntnis?
Genau, für mich war tatsächlich die Erkenntnis, weil das so ein krasser Kontrast war zu dieser ruhigen Vipassana-Meditation, wo man einfach hin und her läuft und du nimmst zwar alles wahr auch in dir drin, aber es war sehr fokussiert auf die Gedanken, nicht so stark die Emotionen. und auch nicht darauf, es auszudrücken. Also was sind die Grenzen, was sind deine Wünsche? Sondern es war eben alles intern und sehr ruhig. In dem Workshop hast du halt auch gelernt, okay, einfach mal, wenn du wütend bist, ist okay, dann erlaub halt diese Wut und schrei in Kissen oder hau in Kissen. Aber lass es irgendwie raus, weil wenn du es nur in dir drin lässt, dann lässt du es irgendwie über passive Aggression oder was auch immer an Leuten raus. Und das hat, genau, und das war einfach für mich sehr augenöffnend, so in Kontakt mit diesen Emotionen wirklich zu kommen und besser zu wissen und sie A, zu erlauben und dann B, auch auszudrücken.
Das heißt aber genau, von der Gehmeditation, wo du mehr im Kopf bist, obwohl du dich auch bewegst, aber im Grunde genommen deine Gedanken beobachtest, bist du jetzt bei deinen Emotionen in diesem nächsten Workshop. Und ja, lernst halt da nochmal Gefühle auch körperlich wahrzunehmen. Was macht es? Macht es schwitzige Hände, Herzrasen? Wie fühlt sich Panik an? Also, ne, also physisch, was macht es mit einem? Und, okay.
Genau, richtig.
Sehr interessant. Wie geht die Reise dann weiter? Also, es ist ja echt spannend. Du hast ja da wirklich die fernöstlichen.
Ja, ich habe so die Zentren der. Es gibt halt so Kopangan, so einen, sag ich mal, da sind, also Kopangan, da gibt es eine Seite der Insel, ist so eine Partyinsel, da gehen alle zum Feiern, und die andere Insel ist halt so Alternativ-Yoga, Yoga-Zentren und sowas. Und von da bin ich dann weiter nach Bali. Okay. Das war, weil da andere Freunde auch von mir waren, aber, und dann haben die irgendwie alle von Ubud erzählt, und Ubud ist so schön. Dann bin ich nach Ubud gegangen, und ja, Bali war auch wunderschön, also muss ich echt sagen.
Das ist eine schöne Insel.
Ist sehr schön, ja. Ja, und dann bin ich in Ubud gelandet und habe gesagt, okay, ich hatte einfach Lust nochmal, was mein Ziel war, das alles zu integrieren, was ich dann da gelernt habe, teilweise in diesen Workshops. Weil die eine Sache ist halt, das wirklich diese Realisierung zu haben, dann in diesen Workshops, und das ist dann wirklich intensiv. Aber das dann wirklich so, sozusagen im alltäglichen Leben umzusetzen, auch wirklich dann zu sagen, was man will, und zu sagen, was man eben nicht will. Also wirklich die Grenzen dann aufzuzeigen und dann seine Gedanken auch im Alltag zu beobachten. Immer. Weil das ist eigentlich das Ziel, dass du wirklich immer siehst, was eigentlich mit dir passiert. Und dann kannst du halt immer mehr über dich lernen.
Und dass du auch merkst, dass du in der Kontrolle bist. Ne?
Genau,
also, dass du nicht irgendwie ein Opfer deiner Gedanken bist, sondern dass du das Bewusstsein bist, was die Gedanken beobachtet. Und auch dich selber in eine Richtung lenken kannst. Sagen kannst, will ich das überhaupt gerade denken? Oder möchte ich mich jetzt in den Schmerz des Fußes reinsteigern?
Ja.
Oder sage ich jetzt Stopp? Ja, ich sehe, dass das, oder ich spüre offensichtlich, dass das gerade wehtut, aber ich verliere mich da drin nicht.
Genau, richtig. Also man kann das, also gewisse Gedanken kommen natürlich auf, aber man kann sich halt entweder dran festhalten und sich reinsteigern, wie du gesagt hast, oder es halt wieder ziehen lassen und dann kommt halt was Neues. Genau, richtig. Und das, aber das, also, und da bin ich immer noch mit dem Prozess.
Ich wollte gerade sagen, das ist auch nicht, das soll sich jetzt auch nicht so anhören, als wenn man jetzt wahrscheinlich, oder du, no offense, aber ne, ja, der ist mega erleuchtet da zurückgekommen, sondern dass das eigentlich ja ein Anfang deiner Reise irgendwo auch ist. Und
absolut.
Das Bild mit dem Ozean finde ich da auch ganz passend und schön, weil ich glaube, also bis man einen Ozean ergründet hat, vielleicht passt, also wer weiß, man hat ja noch viele, viele Jahre zu leben.
Genau, richtig, ja.
Okay, und wie sah diese Integration dann aus, also aus all dem, was du gelernt hast, was hast du da gemacht? Hast du dann Yoga auch wieder gemacht, weil du hattest damit begonnen? Ubud ist ja so das Mekka auf Bali, um Yoga zu machen.
Ja, nee, ich habe auch weiter Yoga gemacht, genau, aber im Endeffekt hatte ich einfach meine Hütte halt für 3 Monate wieder und habe halt einfach gelebt. Ich bin halt, gut gegessen da. Habe Leute getroffen, bin ausgegangen, hab einfach meine Tagesroutine gemacht und habe einfach geschaut, wie es mir geht und was für Gedanken ich habe. Und genau, und habe das dadurch versucht zu integrieren, aber habe dann auch Yoga gemacht, genau wie du sagst, regelmäßig. Und bin dann eben, und das war eigentlich sozusagen der dritte Schritt, den ich gemacht habe, würde ich sagen, wenn ich jetzt diese Hauptstation betrachte, dass ich so ein, es waren insgesamt waren es dann 10 Tage, glaube ich, im Endeffekt, wo es ums Thema Faszien ging und das kombiniert mit Yoga und Somatics, sozusagen die Körperwahrnehmung nochmal intensiver. Das war eben ein sehr intensiver Workshop dann wiederum, wo ich halt wirklich gemerkt habe, wie der Körper nochmal in das Ganze reinspielt. Also das war, ich habe zwar Yoga gemacht, aber so richtig verstanden habe ich eigentlich nicht, was Yoga eigentlich macht. Genau, weil Yoga im Endeffekt, okay, ja, ist jetzt schwierig zu sagen, was es ist, ist schwierig zusammenzufassen, was es macht, aber es natürlich als Endziel hat es natürlich auch, den Geist zu stillen und den Körper zu stillen sozusagen, um dann eben in höhere Bewusstseinssphären zu kommen. Aber was auch immer das heißt, dass du halt erkennst, dass du eins mit der Welt bist im Endeffekt.
Wenn das, also das, also ist schon alles sehr spirituell, ja, und klar. Und Yoga ist ja auch, Yoga ist nicht nur das, was es physisch tut, obwohl viele darüber ja zum Yoga auch kommen, dass sie sagen, wie du auch ganz am Anfang beschrieben hast, ich hatte Rückenschmerzen und ich habe so gemerkt, irgendwie das Joggen alleine bringt es vielleicht gerade nicht. Und übers Yoga, über so Dehnübungen, Stretching, dass man sich dem Weg erstmal auf den Weg macht. Mhm. Und einige über die Zeit vielleicht dann auch auf den spirituellen Aspekt von Yoga kommen, manche nicht. Genau, aber für dich war das dann an dem Punkt so, dass du das halt alles mit klar betrachtet hast. Ich glaube, nach den Workshops, die du davor gemacht hast, klingt es auch wie so eine logische Konsequenz.
Ja, dann. Also es war tatsächlich, das Coole war halt zu sehen dann, wie der Körper sozusagen der Spiegel ist der Gedanken und der Emotionen, die du halt hast. Also weil der Körper wie so ein Speicher eigentlich funktioniert, Es ist bei jeder Person ein bisschen anders, wie sie dann mit Emotionen umgehen und Gedanken. Aber bei mir war es eben so, oder ich bin von der Persönlichkeitsstruktur her, dass ich halt mich anspanne. Und wir haben alle so einen Schreckreflex, wenn wir irgendwie Angst haben oder Gefahr spüren, dass wir dann verkrampfen, weil wir einfach uns beschützen wollen. Und das wurde mir da so erst so richtig klar, wie krass die Emotionen eben im Gewebe eigentlich festsitzen. Mhm. Und wie Yoga eben auch hilft, diese zu lösen. Und ja, und dass du dadurch allein schon einen klareren Kopf auch bekommst.
Kannst du ein Beispiel geben? Also gibt es da eine Übung oder mehrere Übungen wahrscheinlich, aber die ihr gemacht habt, die sowas lösen?
Mhm. Also ich finde Yoga extrem effektiv, sage ich mal. Aber du brauchst schon ziemlich lange, bis du wirklich in die tieferen Ebenen kommst, sage ich mal. Was wir an intensiveren Übungen gemacht haben, um, sage ich mal, konkrete Emotionen zu lösen, waren Sachen, die inspiriert sind vom von TRE, das ist so eine Technik, die heißt Tension Release Exercises oder Trauma Release Exercises, weil wir im Endeffekt alle so leichte Traumata davongetragen haben in unserem Leben, auch wenn wir das jetzt nicht bewusst als Trauma wahrgenommen haben, aber allein schon die Geburt an sich, wenn man rauskommt aus dem warmen Mutterbauch in der kalten Welt, kann ja schon traumatisch sein. Mhm. Da machst du halt verschiedene Übungen, die vor allem den Hüftbeuger sozusagen ermüden und du atmest sehr tief. Und das hilft dir eben in dein autonomes Nerven. Also wir haben als Menschen so eine Funktion, die alle Säugetiere im Endeffekt haben, dass wir, wenn wir eine stressige Situation haben, sobald wir wieder Ruhe haben, fängt der Körper eigentlich an zu zittern, um diese Verspannung wieder loszuwerden, die der Körper, diesen Stress sozusagen wieder loszulassen aus den Muskeln, zittert man im Endeffekt. Aber wir unterdrücken das halt oder haben gelernt, das zu unterdrücken, oder ich auch. Weil es einfach nicht normal ist in einer Gesellschaft von Menschen.
Ja, oder weil es Schwäche zeigt oder zum Ausdruck bringt. Ja.
Genau, richtig. Und da versuchst du halt bewusst diese Muskeln, die so viel Spannung eigentlich anhalten, zu ermüden. Und dann startet der Körper so ein Programm, was ganz tief in unserem Hirn irgendwo drin ist, dass er anfängt zu zittern, extrem stark. Mhm. Und halt diese Verspannung loslässt und diesen tiefen Stress und Emotionen und so weiter einfach durch, ohne dass du im Kopf unbedingt weißt, was jetzt gerade passiert, aber das lässt der Körper dann einfach los und dann bist du auf einmal wie ein neuer Mensch. Also du brauchst da schon viele Sessions, sag ich mal, aber das ist sozusagen das Effektivste, was ich kennengelernt habe an Übungen, um wirklich diese Verspannung loszulassen.
Ja.
Aber Yoga hilft da auch über halt einen längeren Zeitraum.
Mhm. Ja. Okay, und das waren dann 10 Tage, die du da nochmal gemacht hast, um einfach, also es ist sehr spannend, wie es alles aufeinander aufbaut auch, ne?
Also das hat sich alles so ergeben, ich hatte nichts geplant.
Du bist über die, erstmal Yoga, um anzukommen, hast die Gehmeditation gemacht, bist in deinen Gedanken, hast den Tantra-Workshop gemacht und bist mehr in den Gefühlen, also im Körper dann auch und tatsächlich ja dann über das Yoga, Faszien und Somatische. Auch wieder im Körper und lernst aber jetzt auch das wieder körperlich loszulassen, was vielleicht vorher durch das Schreien oder, also Schreien wahrscheinlich waren auch andere, oder man lacht halt einfach auch mal, um Dinge auszudrücken. Es muss ja nicht immer so das eine Extrem sein, ne? Es geht ja in beide Richtungen.
Ja. Genau, ich habe halt dann wirklich auch gemerkt, wo ich eigentlich, ich dachte dann, okay, ich bin ein bisschen verspannt im Rücken, aber dann merke ich, okay, krass, weil das Ding ist dann, dass es bei mir halt einfach taub ist. Du spürst dann eigentlich gar nichts mehr in der Gegend, sag ich mal, zum Beispiel in der Hüfte. Also, das ist so verspannt, dass du spürst nicht mal Schmerzen da, aber du spürst es einfach nicht. Aber über den Zeitraum vergesse ich einfach, wie sich das eigentlich anfühlt, der Körper. Mhm. Und das wird dann einem so langsam bewusst. Man merkt immer mehr Stellen, wie fühlt sich das eigentlich an, links in der Hüfte oder so. Mhm. Und dann merkst du, okay, krass, da bin ich ja komplett verspannt. Und desto mehr du das halt öffnest, desto mehr Energie habe ich halt auch gemerkt, dass ich habe, desto leichter kann ich atmen vor allem.
Ja.
Also allein der Atem ist auch extrem
schön. Atemübungen waren auch überall mit dabei, oder?
Genau, es war immer so Körperübungen und dann am Abend nochmal so eine intensive Atemübung, wo du wirklich nur eine halbe Stunde lang tief ein- und ausatmest. Und das ändert so ein bisschen den pH-Wert in deinem Blut, was dir hilft, dass das Blut in andere Ebenen kommt sozusagen. Mhm. Und dann löst es eben auch da die Verspannung auf. Mhm. Ja, also in der Yoga-Philosophie atmest du sozusagen Prana ein, die Lebensenergie, und die löst dann sozusagen Blockaden in deinem Körper. Ja. So ist die Yoga-Erklärung. Aber,
schön. Also ich habe wieder dein Bild im Kopf mit der Dusche. Also es klingt halt wirklich so, als würde man mal alles einmal durchspülen. Mhm. Auf verschiedensten Ebenen und ja.
Genau, richtig, ja. Also, ja. Und das ist das, was ich so traurig fand, war halt, dass es mir keiner mal erklärt hat, wie die Emotionen funktionieren, wie der Körper ist, wie wir diese Verspannung halten. Aber ich meine, ich bin froh, dass ich das jetzt
gelernt habe. Dass du die Erfahrung gemacht hast.
Ja, absolut.
Und du hast ja dann auch später selber eine Ausbildung gemacht zum Yoga-Teacher.
Das war dann auf dem Workshop, wo ich entschieden habe, okay, krass, das ist ja auch nochmal so viel, der Körper.
Du bist schon sehr so ein Learner, ne? So wissbegierig dann auch irgendwie, wenn du es einmal so ein Thema entdeckt hast, oder? Dass du dann wissen willst, wie funktioniert es ganz genau.
Auf jeden Fall, also weil das ist einfach so, für mich war das einfach so was Fundamentales, wie der Körper funktioniert und wie wir da Emotionen drin halten, weil das war wieder so ähnlich wie bei der Walking-Meditation, wie du gesagt hast, dass man erkannt hat, okay, darauf basiert eigentlich alles. Also wenn ich es schaffe, dass ich meinen Körper immer entspannt halte, dann schaffe ich es auch, mit Emotionen umzugehen, mit meinem Kopf und so weiter. Und dann habe ich eben entschlossen, nochmal nach Indien zu gehen und sozusagen als Abschluss der Reise nochmal eine Yoga-Lehrerausbildung zu machen für einen Monat.
Genau. Wow. Wie war das?
Ja, das war sozusagen die Integration von allem im Endeffekt. Dann das war echt wunderschön. Also es war im Norden, in den Himalayas. Mhm. Und da hatte ich dann mein eigenes Zimmer und einen wunderschönen Blick auf die Berge, bin immer schön früh aufgestanden und habe Yoga gemacht. Es war einfach so wirklich so ein bisschen so Zen-Momente da.
Cool, klingt schön.
Ja, genau. Aber ich meine, im Endeffekt war es auch nur der Anfang.
Auch wieder nur der Anfang. Das heißt, ja, aber du hast dann die Yoga-Teacher-Ausbildung abgeschlossen und bist direkt danach nach Deutschland zurück? Nein.
Also ich hatte noch mal einen Monat, wo ich dann noch mal integriert habe sozusagen in Indien. Aber da bin ich auch nicht rumgereist, sondern hatte auch wieder nur meinen festen Standort, wo ich eben auch wieder einfach nur gelebt habe.
Ja, also Landleute, Kultur.
Ja, genau.
Alles einmal. Das heißt, aus 4 Wochen, die du ursprünglich weg wolltest, oder?
3 Monate, ja. 3 Monate.
Es waren dann 3 Monate geworden. Mhm. Wahnsinn.
Nee, aus 3 Monaten sind sie 8 Monate.
Ach so, stimmt. Ja. Okay. Stimmt, 4 Wochen waren ja erstmal der Start und du wolltest danach noch reisen.
Ja, ja, genau. Aber das Reisen habe ich dann komplett sein gelassen im Endeffekt. Okay. Also ich bin einfach nur immer von einem Punkt zum nächsten.
Okay. Weil du einfach gemerkt hast, deine Reise ist eigentlich gar nicht eine Reise an irgendwelche Orte und irgendwelche Ziele in der Welt, sondern eher eine Reise zu dir. Also klingt jetzt sehr pathetisch, aber
ja,
so irgendwie so ein bisschen mal in dich selbst reinzuspüren und reinzuhören.
Genau, weil ich habe halt gemerkt, dass so viel davon abhängt, wie ich die Welt wahrnehme, also wie ich mich selbst wahrnehme. Ja.
Also so wie du die Welt siehst, so...
So wie ich mich wahrnehme, sehe ich auch die Welt
im Endeffekt.
Also das, und deswegen habe ich gedacht, okay, ich will lieber mal ins Reine mit mir kommen und dann kann ich die Welt nochmal wirklich mit offenen Augen sehen. Weil, okay, ich könnte noch Stunden weiter.
Voll schön. Ja, ich könnte auch, aber ich glaube, um Gottes Willen, wir wollen es auch nicht den Hörern nicht so überstrapazieren. Also, du bist zurückgekommen und hast du dann jetzt vor oder hattest du den Gedanken mit dem Yoga-Teacher-Training, war das eher was du für dich machst oder wo du gesagt hast, das würdest du gerne auch anderen Menschen hier vermitteln, wenn du zurück bist in Deutschland, also möchtest einfach deine Erfahrungen teilen. Hast du vielleicht so weit gedacht und gesagt, okay, das ist alles etwas, was ich in mein eigenes Business integrieren möchte?
Ja, es war tatsächlich, am Anfang war ich so, okay, eigentlich könnte ich, weil ich noch so fasziniert war von dieser Körperarbeit und gemerkt habe, okay, man kann noch so viel mehr machen als jetzt die klassischen Yoga-Übungen und es gibt noch so viele andere Techniken, die man nutzen kann, um wirklich die Verspannung langfristig auch zu lösen. Und dann eben diese ganzen anderen Aspekte von Yoga zu machen, hatte ich schon den Traum zu sagen, okay, es wäre doch nice, so ein Retreat anzubieten, wo man eben sowas macht. Das war dann sozusagen meine Vision, die ich hatte. Und ich bin dann zurückgekommen und habe auch ein bisschen unterrichtet im Yoga. Aber ich habe dann schnell gemerkt, dass ich dafür viel zu wenig Erfahrung noch habe. Also im Vergleich zu so vielen anderen Yoga-Lehrern, die hier jetzt auch in München und überall sind, die eben jahrelang das praktizieren und das unterrichten. Und ich habe auch nicht gemerkt, dass der Bedarf, also dass es einfach schon so viel Angebot gibt in diesem klassischen Yoga.
Ja.
Und habe dann eben ein bisschen meine Vision geändert, dass ich mich lieber eher auf das sozusagen das Mentale vom Yoga fokussiere. Also dass ich eben nicht in die Körperarbeit gehe, sondern eher in dieses Mentale, was vom Yoga, was eben ein großer Teil ist vom Yoga und eigentlich auch das Ziel ist vom Yoga, was aber meines Erachtens noch nicht so verbreitet ist in der breiten Gesellschaft sozusagen.
Und was hast du denn, weil ich weiß, du hast so einen kleinen Produkttest gemacht oder halt mal ausprobiert, welche Idee oder ob deine Idee funktionieren kann, ob da was da an Resonanz und auch an Response zurückkommt von Nutzern. Magst du da mal kurz von erzählen?
Ja, gerne. Genau, die Idee ist, dass ich quasi Voice-Nachrichten aufnehme und die täglich Leuten zuschicke, die dann so kleine Aufgaben haben, wo man einerseits reflektiert über sich selbst und seine Gedanken und seine Emotionen und das eben alles aufeinander aufbaut. Das heißt, du kriegst täglich so kleine Übungen, die du wirklich täglich in dein Leben integrieren kannst und das über einen langen Zeitraum mit dem Ziel, dass es eben tatsächlich in deinen Lebensalltag mit einfließt, dass du eben nicht so ein Programm machst und dann kommst du wieder nach Hause und alles ist wieder das Gleiche. Ja. Das ist das Ziel und die Erfahrung bis jetzt war positiv. Also ich hatte, weil die Aufgaben sehr allgemein gehalten sind, also jeder bekommt die gleichen Aufgaben, aber fühlt sie sozusagen selbst mit dem Leben. Die Resonanz war positiv, ja. Also diese Hypothese funktioniert tatsächlich. Und jetzt verfeinere ich noch ein bisschen diese ganzen Aufgaben und arbeite noch an diesem Langzeitprogramm und mache jetzt noch einen zweiten Test und dann, genau,
schauen wir mal. Schön. Also bist du quasi wie so eine Art Coach im Ohr. Der dich durch den Alltag mit begleitet. Wie du auch gesagt hast, ne, vieles ist das, was wir schon, also wir wissen das rein vom Verstand her und rational, es würde uns gut tun, wenn wir uns mehr bewegen, es würde uns gut tun, wenn wir uns anders ernähren, trifft auf den einen oder anderen mehr oder weniger zu. Oder wenn wir was gegen Stress unternehmen, was auch immer das für uns ist, für den einen ist es Bewegung, für den anderen ist es Leute zu gehen, mit der Familie zu sein oder einfach nur in die Berge zu gehen, zu wandern und für sich zu sein, die Stille zu suchen. Aber es ist schwierig, da dran zu bleiben.
Genau, richtig. Ja.
Und da würde dann sozusagen, würdest du mit ins Spiel kommen.
Genau, also die Schwierigkeit hat, glaube ich, jeder, dass unser Kopf immer so ein bisschen versucht, kurzfristig, also dass wir immer Schwierigkeit haben, so langfristig wirklich Sachen durchzuziehen. Also es ist einfach extrem schwierig für viele Leute, also auch die vielen Leute, mit denen ich gesprochen habe, bevor ich das gestartet habe. Und mein Ziel ist einfach, so eine Struktur zu geben, wo man eben auch in der Gruppe, tatsächlich macht man das in kleinen Gruppen zusammen, dass man sich auch gegenseitig unterstützt und dass man auch so eine gewisse Verbindlichkeit hat, dass man dann diese Aufgaben auch macht, dass man nicht nur sich selbst überlassen ist damit. Und dass man eben auch sicher ist, dass man eine Struktur hat. Im Endeffekt war es inspiriert von meiner eigenen Erfahrung, weil ich ja zurückgekommen bin dann und zurück in München war. Und ich hatte dann meinen ganzen Kopf voll mit diesem sozusagen Wissen, aber dann war trotzdem wieder der Alltag da und ich hatte Aufgaben und ich muss das machen und das muss ich noch machen. Und dann ist es so ein bisschen verschüttet gegangen und dann weiß ich, okay, wie kann ich das eigentlich sinnvoll in meinen Alltag integrieren, sodass ich immer noch täglich irgendwie einen Fortschritt mache, ohne dass ich das dann einfach vergesse und dann war es das sozusagen. Und das war eigentlich tatsächlich meine Inspiration, da mir was zu überlegen, genau.
Schön, also Schritt für Schritt sozusagen. Also es gibt so dieses, ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat, ob das Tim Ferriss war, no hurry, no pause. Also solange du einfach weitermachen, weitergehen.
Genau, richtig. Also das Ziel ist einfach, sich selbst besser kennenzulernen. Das ist das Fundament von allem.
Und das nachhaltig in deinen Alltag und in dein Leben zu integrieren. Weil letztlich ist es nichts wie, ich nehme mal kurz ab für einen bestimmten Anlass oder ich optimiere mich mal schnell, damit ich dann da und da performanter bin, sondern eigentlich ist es was Selbstfürsorge, so ein bisschen, dass man...
Genau. So wie Zähneputzen.
Das gehört dann irgendwann dazu, eine Routine sozusagen zu entwickeln.
Genau, das ist das Ziel.
Ja, cool. Ja, wie kann man dich dabei unterstützen? Oder wann wird es da was von dir geben? Oder wie kann man dir folgen?
Ich habe, also das ist hoffentlich bis Januar, ist es, sag ich mal, live. Es nennt sich Arke Mainz.
Sehr cool. Ja, man muss sagen, wir recorden Ende des Jahres. Ja.
Genau, und ist dann live für alle zu nutzen. Und ich werde dann wahrscheinlich auch ein Instagram und sowas aufgesetzt haben dafür, aber jetzt im Moment habe ich meinen privaten Account einfach
das Kilian. Ist noch Work in Progress.
Genau. Ja. Und unter Kilian Reck, also ja. Heißt mein.
Ich werde es auch in den Shownotes verlinken. Ach so, okay. Und genau, wir schauen, dass das dann alles mit dabei ist für den einen oder anderen Zuhörer, den das interessiert und der dir da.
Genau, also wenn jemand Fragen hat oder so, kann er sich gerne bei mir melden.
Sehr, sehr cool. Ich werde auch folgen, auf jeden Fall. Kilian, lieben Dank. Ich habe zum Abschluss Fragen, okay, die ich jedem meiner Interviewgäste, Podcastgäste stelle. Die eine Frage ist, weil wir auch sehr viel oder du auch sehr viel erzählt hast, dass dich Wissen interessiert und so. Gibt es ein Buch, was du vielleicht schon mehrmals gelesen hast oder was du schon öfter verschenkt hast, was du absolut empfehlen kannst? Mhm. Vielleicht auch was, was unterstützt in dem ganzen Thema, was du gerade auch beschrieben hast?
Also ich meine, ja, okay, wahrscheinlich darf ich nicht mehrere sagen, aber...
Du kannst auch mehrere, okay, sagen, sehr gerne, sehr gerne.
Weil, ja gut, ich glaube, also das, was sozusagen der Ausgangspunkt war von dem, was ich ja sozusagen da gelernt habe, und ich muss sagen, ich habe das Buch selber nicht gelesen, aber das war sozusagen ein Fundament der ganzen Sachen, die da gelehrt wurden, ist eben dieses The Power of Now von Eckhart Tolle. Ich weiß nicht genau.
Jetzt, glaube ich, heißt es.
Ach so, auf Deutsch. Sorry.
Genau, nee, aber The Power of Now, ich werde das alles auch in den Shownotes nochmal mit verlinken, dass man das finden kann.
Ja.
Ja, das habe ich auch gelesen, ja.
Genau, und dann, wo ich noch selber im Prozess bin, das zu lesen, weil es ist ein bisschen dicker, aber das finde ich unglaublich spannend, ist das Buch Sapiens.
Mhm. Von Yuval Harari.
Ah ja, das finde ich unglaublich faszinierend, einfach mal wirklich eine Perspektive zu bekommen, wie der Mensch eigentlich in der Geschichte sich entwickelt hat.
Cool, und,
genau, wie jung wir in dieser Gesellschaft so eigentlich, in der Form, wie wir jetzt sind.
Ja, und wie schnell sich eigentlich gerade alles verändert. Früher hat das irgendwie 100 Jahre gedauert und mittlerweile geht das in einen Instant so.
Genau.
Wahnsinn, ja cool. Also meine nächste Frage ist, und du hast es schon ein bisschen angesprochen, in unserem Gespräch, was bedeutet Glück für dich?
Mhm. Was bedeutet Glück für mich? Also Glück für mich bedeutet tatsächlich, und wenn ich wirklich offen im Moment lebe, so würde ich das beschreiben. Also wenn ich wirklich ohne Ablenkung in meinem Körper bin, in meinen Gefühlen, in meiner Wahrnehmung, einfach wirklich nur spüre.
Schön.
Ja.
Schön. Und hast du ein Lieblingszitat oder einen Leitspruch, der dich in deinem Leben begleitet?
Puh, gute Frage. Habe ich sowas? Ein Leitspruch? Ich glaube nicht, ne. Habe ich nicht, sorry.
Nö, das ist ja nicht schlimm. Ich meine, vielleicht kommt da ja noch der ein oder andere. Wer weiß, was du noch so stolperst.
Ja.
Ja. Und was sind so aus all deinen Erfahrungen, die du jetzt auch geteilt hast, und danke nochmal dafür, dass du da so offen drüber gesprochen hast, was sind so drei Eigenschaften oder Fertigkeiten, die du deinem jüngeren Ich raten würdest zu entwickeln? Wo du vielleicht denkst so, wow, also du bist ja jetzt auch noch nicht alt. Also, aber hey, hätte ich die Erkenntnis vielleicht ein bisschen eher gehabt, oder du hast auch vorhin gesagt, das bringt einem ja auch keiner bei.
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und zwar ist das für mich relativ eindeutig. Also die Frage, wie man es jetzt einteilt, die Sachen. Mhm. Aber dass Emotionen erstmal nichts Schlechtes sind, sondern dass das eben Teil vom Leben ist und dass das eigentlich was Schönes ist. Dass das eigene Ich eigentlich eine Illusion ist. Also dass es halt nur in unserem Kopf existiert. Also unser Selbst. Und es nur dazu dient, zu überleben, aber jetzt so darüber hinaus eigentlich nicht viel Nutzen hat. Und dann noch, dass es einfach extrem wichtig ist, unseren Körper geschmeidig zu halten. So doof das klingt. Einfach um diese Energie, die sich ansammelt im Körper, immer mal ein bisschen rauszulassen. Ja.
Zum Fließen zu lassen.
Genau, richtig.
Ja, cool, danke. Schön, sehr schön. Kilian, wir sind am Ende angelangt. Es war eine Ehre. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht und viele Erkenntnisse gebracht. Ich bin gespannt, was wir weiter von dir beobachten werden. Was da noch alles so kommt und schlummert und sich jetzt so nach und nach herausbildet.
Genau, danke. Ja, danke, dass du mich eingeladen hast. Und ja, manchmal irgendwie, wenn ich sowas erzähle, dann fühle ich mich wie ein Opa, aber eigentlich, ja, hast du schon gesagt, ich bin noch jung und ich glaube, wir sind alle noch jung und stehen alle am Anfang. Genau.
Ich danke dir fürs Zuhören und hoffe, dass du das ein oder andere hinzulernen konntest. Falls du Fragen oder Anmerkungen oder auch Ideen zu dieser Episode hast, dann hinterlass mir gern einen Kommentar unter dem Post zu dieser Folge auf Instagram. Ich würde mich darüber hinaus auch total freuen, wenn wir uns auf Instagram oder auf Facebook connecten. Du findest mich unter @sinjasglück. Das ist @sinjasgluck. Ich packe dir das auch nochmal in die Shownotes. Ja, und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich riesig, wenn du ihn abonnierst und mir eine positive 5-Sterne-Bewertung bei iTunes hinterlässt unter Rezensionen, denn so kann er von noch mehr Menschen besser gefunden werden und ihnen helfen. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du sie teilst auf Social Media oder mit deinen Freunden, Verwandten, Kollegen. Denn ich denke, es ist so wichtig, dass wir uns und einander mit mehr Selbstliebe und Respekt begegnen. Und das beginnt bei uns. Alles Liebe, fühl dich umarmt, deine Sinja.